Wir wollen weitergehen zum Thema biblische Gemeindeleitung. Und so aus den Fragen danach und aus den Gesprächen möchte ich gerne vorne anstellen, für alle die im Moment alleine leiten, in ihrer Gruppe alleine Leiter sind, dass ihr nicht euch irgendwie verdammt fühlt oder schlecht oder so Gedanken aufkommen, jetzt sind wir da daneben und wir brauchen jetzt sofort ein Team, um biblisch zu sein. Ich bin überzeugt, der Herr Jesus hat ein großes Verlangen, in seiner Gemeinde Ältestenteams zu etablieren. Und auch wenn du jetzt nicht weißt, ja, wie kann denn ein Team entstehen, oder mir fällt da überhaupt niemand ein, in meiner Gruppe wüsste ich gar niemanden, der wirklich mit Verantwortung übernehmen könnte. Das ist gar nicht weiter schlimm. Alles, was wir, wenn du in dieser Situation bist, dass du alleine da bist, da etwas leitet oder etwas voranbringt im Moment, dass du einfach diese Tatsache bejahst und das begehrst und das betest, dass Gott das gibt, was er versprochen hat. Und das ist alles. Also wir müssen nicht jetzt Druck aufmachen, um jetzt ganz schnell dem Wort zu entsprechen, Leute rekrutieren und ranholen, sondern erstmal beginnt es damit zu sagen, okay, ich will mit dem Wort übereinstimmen und das ist mein Ziel. Und es soll in dieser Gemeinde ein Leitungsteam, ein Ältestenteam geben. Und der Herr Jesus hat größeres Verlangen, dass es das gibt, als wir. Und dann kann er es geben, dann kann es kommen. Also wir brauchen da nicht unter Druck zu sein, wir sind jetzt völlig außerhalb der Schrift und deshalb kann es nicht funktionieren. Wenn du alleine leitest, dann sei erstmal in Ruhe und nimm das als Ziel vor Augen. Und bete das, dass du das begehrst und dass der Herr das geben kann. Und der Herr weiß schon, welche Leute das sein werden und wie er die dazu bringt oder wie er Leute aus den Reihen, die da sind, dahin entwickelt. Das wollte ich gerne nochmal voranstellen. Wir waren in dem Punkt Motivation von Leitern, Motivation von Ältesten. Und wir waren bei dieser Schriftstelle aus 2. Korinther 11, wo Paulus sagt, ich habe euch einem Mann verlobt. Und sagt, ich eifere darum mit Gottes Eifer. Und das im Gegensatz dazu, unbiblische Leiterschaft nicht Menschen an Jesus bindet, sondern hinter sich herzieht. Das finden wir Apostelgeschichte 20. Biblische Älteste binden Menschen an Jesus und selbstsüchtige Leiter mit eigenen Motiven, mit eigenen Absichten, die nicht mit den Plänen Gottes übereinstimmen, werden am Ende die sein, die die Gemeinde zerstören oder die der Gemeinde zumindest großen Schaden zufügen. Und das ist dann im Fortgang von Gemeindeentwicklungen wichtig, dass wir das anschauen, wenn wir andere Leute in Dienste bringen. Was ist Ihre Motivation? Werden Sie Menschen an Jesus binden oder werden Sie Menschen hinter sich herziehen? Das gilt es dann auch anzuschauen, wenn andere Leute in den Dienst kommen, was im Gemeindewachstum unbedingt geschehen wird und auch geschehen muss und geschehen soll. Und das ist ein ganz wichtiges Kriterium, was es zu prüfen gilt, bevor Leute Verantwortung bekommen oder irgendwelche Titel oder vor der Gemeinde zu irgendetwas eingesetzt werden. Wie steht es in Ihrem Herzen um diese Frage? Paulus bezeichnet die Leute, die Jünger hinter sich herziehen, als grausame Wölfe. Und wir gehen mal zu einer Schriftstelle im Johannesevangelium Kapitel 10. Da sehen wir, dass Jesus uns dieses Beispiel auch gibt. Diese Haltung, über die wir so oft sprechen in diesen Tagen. Johannes 10, der Vers 15. Da sagt Jesus, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Diese Schriftstelle hat mich mal sehr bewegt, weil es hat drei solche wichtigen Aspekte. Jesus sagt, der Vater kennt mich und ich kenne den Vater. Was hat das jetzt mit uns als Leiter zu tun? Das ist der wichtigste Punkt, dass der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und dann die Motivation, ich lasse mein Leben für die Schafe. Das war die Motivation von Jesus. Er kam nicht, um etwas zu besitzen, um ein großer, gefeierter König zu sein. Und das war aber das, was das Volk erwartete. Und deshalb konnten sie ihn nicht erkennen als den Messias, weil er in dieser Niedrigkeit kam und nicht als der, der die römische Besatzung jetzt rauswirft und der jetzt aufräumt mit mächtiger Gewalt. Weil er so kam, wie er kam, haben sie ihn nicht als König erkannt. Ich lasse mein Leben für die Schafe. Das war die Motivation von Jesus. Und in gewisser Weise tun wir das auch als Älteste. Der Vater kennt uns und wir kennen den Vater. Das sagt etwas aus, dass jeder Art von Leiter eine ganz intensive Beziehung zum Vater hat, zum Herrn, zu Jesus. Was bedeutet, dass wir viel Zeit verbringen mit Gott alleine. Zeiten im Gebet, Zeiten im Wort. Aber da komme ich später noch ausführlich dazu. Aber dass wir hier das nochmal anschauen bezüglich unserer Motivation. Ein biblischer Leiter ist dem Ehrgeiz und aller Ruhmsucht und aller Selbstsucht gestorben. Und alles, was da irgendwie immer wieder versucht, da hochzukommen oder aufzustehen an solchen Motiven, muss unter das Kreuz, muss getötet werden. Deshalb haben wir uns im Team, dass das geschehen kann. Und dass wir da sauber bleiben und immer sauberer werden in unserer Motivation. Warum tun wir Dinge? Und so ist da ein großer Schutz, dass die Leitung ihre Gewalt und ihre Macht, die sie durchaus hat, nicht missbraucht und dann sich das zum Schaden der Gemeinde oder der Schafe auswirkt. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe, das war das Vorbild, was Jesus gegeben hat. Also unsere Herzenshaltung als Leitung und auch die Haltung all derer, die irgendwelche Aufgaben übernehmen werden und die über bestimmte Bereiche Verantwortung bekommen werden, das ist das Hauptthema, was wir anschauen und was wir lehren und wie wir Leute auch trainieren oder ausbilden für bestimmte Aufgaben. Dort ist das größte Gewicht Haltung, das größte Gewicht. Inwieweit die Person andere Dinge sehr gut kann oder in anderen Bereichen begabt ist, das ist alles dem untergeordnet. Das ist das Hauptding, wo ist das Herz dieser Person? Ist da Loyalität zu Gott? Ist da Loyalität zu uns als Leiter? Aus welchen Motiven heraus wird die Person Dinge tun? Wird es eine Person sein, der es dann sehr gut gefällt, gesehen zu werden, vorn zu stehen? Wird sie ihren Wert aus dem ziehen, was sie tut? Oder ist diese Person sicher in Gott? Kennt sie den Vater oder nicht? Das ist das Hauptkriterium für jede Art von Dienst oder Verantwortung. Allgemeiner Standard ist, Leute kommen in die Gemeinde und es ist der notorische Mitarbeitermangel. Was, du kannst Gitarre spielen, du machst Lobpreis, zack, bumm, vertan. Was, du hast schon Kinderdienst gemacht, zack, Kinderdienst. Und viele Leute, die zu uns kamen in Gemeinden, erzählten uns, dass sie immer in anderen Gemeinden, wo sie waren, es immer so zuging. Gerade so bekehrt, sofort Alpha-Kursleiter, sofort Gebetskreis übernommen. Und wir handhaben das anders und sagen, wenn er zu uns kommt, ihr könnt euch erstmal ausruhen. Meine Jungs würden sagen, chillen. Und lernen und erstmal da sein und gut. Und es gibt eine Menge Arbeit, aber ihr braucht erstmal gar nichts zu machen. Ihr kommt und wir freuen uns alle. Und ich weiß von Leuten, die zu uns kommen, dass sie das enorm genossen haben, nicht sofort wieder verheizt zu werden an den Stellen, wo es immer fehlt. Du kannst singen, ab in Männerchor. Gut, wir haben jetzt keinen Männerchor, aber man weiß ja nie, ne? Ja. Also gerade das ganze Thema Lobpreisen, Anbetung, Leiten ist ganz eng verknüpft mit Haltung und mit dem Herz der Person. Das sollen wir anschauen und das leben wir vor als Älteste. Die Gemeindeleitung ist einfach in diesem Gebiet so diesen einen Schritt voraus und gibt dort ein Vorbild. Das ist so wichtig. Unsere Motivationen. Zum nächsten Hauptpunkt. Was sind die Aufgaben eines Ältestenteams? Was haben Älteste zu tun? Was sind ihre Aufgaben? Vielleicht kannst du kurz mal so in Gedanken checken, was du so denkst oder was du so meinst. Was sind eigentlich die wichtigsten Dinge, die ein Leiter zu tun hat? Was ist wirklich wichtig? Was muss ein Leiter tun? Was ist seine Verantwortung? Und ich will starten mit der wichtigsten Aufgabe, die einfach oberste Priorität hat. Und das ist das Älteste vor dem Herrn stehen. Das Älteste Zeit verbringen in der Gegenwart Gottes, allein und auch zusammen, und dem Herrn dienen. Das ist die wichtigste Aufgabe und die oberste Priorität eines Leiters. Zu sein vor dem Herrn. Alleine und auch als Team zusammen. Das drückt sich dann im Praktischen ganz klar aus. Wenn sich ein Ältestenteam trifft, dann muss dort ein Teil der Zeit, ein erheblicher Teil der Zeit, nicht bloß die ersten paar Minuten oder so, ist damit gefüllt, den Herrn anzubeten und ihn groß zu machen und ihn anzuschauen. Ich denke, dass es sinnvoll ist, dass sich ein Ältestenteam regelmäßig trifft. Und ich denke, das braucht es, um sich zu verständigen, um in Einheit zu bleiben, um auch viele Informationen, die jeder Einzelne so bekommt, auszutauschen und das immer wieder abzudaten. Aber das ist das, was wir zuerst tun, wenn wir zusammenkommen. Wir erheben ihn und beten ihn an. Und das kann schon mal eine Stunde dauern. Ich denke nicht, dass ein Ältestenteam, was wirklich im Geist begreifen will, wo der Herr hin will mit der Gemeinde, mit 3-4 Minuten Anbetung oder Gebet auskommt und dann mit 3 Stunden reden oder diskutieren über alle möglichen Probleme. Also dort braucht es auch eine ganz große Umstellung von dem, was man allgemein so in Leitertreffen oder Mitarbeitertreffen tut. Ich kenne das von früher, dass wir uns da trafen in zu Zeiten, wo wir noch in der Amtskirche waren und man redete sich da die Köpfe heiß bis wer weiß wie spät. Sicher kennt ihr das auch. Man hat immer mindestens einen dabei, der hat immer eine andere Meinung. Schon aus Prinzip. Es gibt Menschen in Mitarbeiterkreisen, die rennen mit dem Schild rum dagegen. Ich habe da Besprechungen noch in Erinnerung, die waren einfach nur grausam. Weil wenigstens einer ist immer dagegen. Egal, was man vorschlägt, egal, was irgendjemand sagt, einer wird dagegen sein. Ein biblisches Ältestenteam wird Zeit haben für ihn, weil es alles um ihn geht. Und wir brauchen von ihm sämtliche Weisheit und Ideen und Gedanken über all die Fragen und Entscheidungen und Sachverhalte und das alles. Also da ist die persönliche, intime Beziehung zum Herrn, ist die oberste Priorität. Die brauchen wir und die pflegen wir, damit wir gefüllt sind und damit das, womit wir gefüllt sind, von uns fließen kann. Jesus hat gesagt, dass wir den Heiligen Geist empfangen und dass dann Ströme lebendigen Wassers von uns fließen. Und wenn etwas von uns fließen soll, muss ja vorher etwas in uns geflossen sein. Wenn wir das vernachlässigen und wenn wir dort aus den vielen Termingründen oder aus den vielen Sachen, die zu tun sind, das an die Seite schieben, dann laufen wir in Gefahr, Dinge zu geben, die wir gar nicht haben. Und dann lernen wir Sachen, die wir gar nicht erlebt haben oder die uns nie, der Herr nie offenbart hat. Und dann wird das Ganze recht theoretisch oder trocken. Und dann kommt Langeweile auf und schlechte Dinge. Also die erste Priorität eines Leiters ist die Beziehung zum Herrn Und alles, was wir brauchen an Anerkennung und an Wertschätzung und an Annahme, bekommen wir von ihm, von unserem himmlischen Vater. Dann sind wir geschützt davor, dass unser persönliches Wohlbefinden abhängig ist von den Dingen, die in der Gemeinde gut gehen oder nicht gut gehen. Wenn wir wissen, der Herr liebt uns und der Herr ist für uns und wir sind, ich sag mal, gesättigt von ihm, sind zufrieden in Gott, dann sind wir nicht mehr abhängig davon, dass wenn die Dinge gut gehen, geht es auch uns gut und wenn Dinge schief laufen, geht es uns ganz mies. Und da haben wir auch noch eine Menge zu lernen und immer noch ist es so, dass wenn Dinge nicht gut laufen, dass sich auf meinen Gemütszustand auswirkt oder auswirken will. Aber hier kämpfen wir einen Kampf, dass wir davon loskommen, dass die Probleme in der Gemeinde, die es immer geben wird. Ich habe eine Zeit lang mal gedacht, wir kommen mal zu dem Ziel, dass es keine Probleme mehr gibt. Irgendwann hört der Letzte auf zu spinnen oder ist gegangen. Irgendwann haben wir alles toll gemacht und haben dann auch genug gebetet und dann ist endlich Frieden. Das dachte ich einige Zeit. Aber jetzt habe ich begreifen müssen, dieser Punkt kommt erst, wenn Jesus kommt, dass die Probleme aufhören. Also wir müssen einen Weg finden als Leitung, kontinuierlich mit Gegnerschaft, mit Arroganz, mit Stolz, mit all dem Bösen, was der Feind initiiert, konkret gegen Leiter, gegen unsere Personen, leben zu können, ohne dass wir ständig schlechte Laune haben. Und ohne dass unser Tag irgendwie immer mies ist. Und der Teufel lässt sich da schon eine Menge Dinge einfallen, um uns niederzudrücken, um uns vor Augen zu halten, guck mal, das wird doch sowieso nichts. Und guck dich doch an. Und wer seid denn ihr? Also es muss da einen Weg geben, dass wir in unserer Verfassung, in unserem Wohlbefinden, in unserem Gemüt loskommen von den miesen Dingen, die geschehen und von den Dingen, die uns angreifen. Und Angriffe werden kommen. Und je weiter wir wachsen mit der Gemeinde, umso heftiger wird es werden. Es gibt kurze Verschnaufpausen, aber dann, wenn du merkst, jetzt ist Verschnaufpause, kannst du dich eigentlich schon auf die nächste Krise vorbereiten. Das ist nicht angenehm, aber das ist tatsächlich wahr. Und dieser Weg, denke ich, kann nur sein, dass wir immer tiefer in Gott sind, und unser Herz von ihnen füllen lassen und damit nicht mehr abhängig sind, ob Leute eben nett zu uns sind oder böse. Dass unsere Ermutigung von ihm kommt und wir von ihm gesättigt sind oder zufrieden. Und das kann einfach nur gehen, indem wir als Leitung absolut regelmäßige Zeiten haben mit dem Herrn. Und ich meine mit regelmäßig täglich. Und da gibt es unzählige Stellen in dem Psalm und David zeigt uns das. Also immer wenn er das Wort beständig liest, dann meint das nicht ununterbrochen, sondern regelmäßig. Und da gibt es eine Menge Stellen, beständig will ich den Herrn loben, beständig will ich. Will ich, David hat sich entschieden, das so zu tun. Das ist so eine Unart im charismatischen Bereich, dass das Thema Disziplin enorm unterbelichtet ist. Aber wir brauchen Disziplin, um Jesus nachzufolgen. Und das ist nicht gesetzlich und das ist jetzt auch nicht Druck. Sondern es gibt Dinge, die müssen wir tun. Und als Leiter unbedingt täglich den Herrn zu suchen, uns an ihm zu freuen und das zu lernen. Und das ist etwas, was ich für mich bete seit einiger Zeit. Gib mir ein Herz, was ich an dir freuen kann. Wir müssen als Leiter irgendwie dahin kommen, die Freude, die im Himmel ist, anzapfen zu können und zu uns fließen zu lassen. Das ist eine Freude, die nicht abhängig ist in den Umständen um uns herum, und die nicht aus den Umständen um uns herum kommt. Wenn wir das nicht lernen, werden uns Dinge kaputt machen. Und dann kommt Bitterkeit in uns auf oder in einer gewissen Weise Zorn und können sich Sachen einnisten, die sich dann eben wiederum auswirken werden auf die Menschen, für die wir Verantwortung haben. Regelmäßige Zeiten mit dem Herrn und regelmäßige Zeiten mit diesem Wort. Und wir müssen auch nicht immer verstehen, was wir da lesen. Es muss auch nicht jedes Mal, wenn wir das Wort lesen, was ganz Tolles uns aufgehen und was ganz Mächtiges zu uns sprechen. Das Wort lesen wir, weil es das Wort ist. Und das bewirkt in uns etwas und das verstehen wir nicht immer in dem Moment. Ich sage das manchmal in unserem Grundkurs. Einen Apfel verstehst du auch nicht. Den isst du und was dein Körper mit dem Apfel alles macht, das verstehen die meisten von uns nicht, außer wer Ernährungswissenschaften studiert hat oder wer Arzt ist. Der kann schon mehr erklären, wie das verdaut wird und wie da Organe sich Sachen rausholen. Die meisten verstehen nicht, was unser Körper mit dem Apfel macht. Aber er tut uns gut und macht Sinn. Oder das Rumsteak. Ne? Nicht, dass das jetzt so in die vegetarische Richtung abgleitet. Ne? Wir lesen Wort Gottes, weil es das Wort ist und wir glauben, dass es uns ernährt, auch wenn wir nicht alles in unseren Gedanken oder Gefühlen da ganz bewusst wahrnehmen, was da geschieht. Und natürlich lesen wir das Wort, weil wir hatten vorhin so eine Passage, das kommt dann noch ausführlich, wir sollen in der Lage sein zu lehren und die Widersprechenden zu überführen. Demzufolge sollte ich dieses Wort doch kennen und damit vertraut sein. Also dieses Sichersein in Gott, dieses ihn anschauen, vor ihm sein, ist oberste Priorität jeder neutestamentlichen Leitung. Das schützt uns vor Verführung, vor Abhängigkeit von Menschen, schützt uns davor, erpressbar zu werden, schützt uns davor, selbstsüchtige Ziele zu verfolgen. Und das ist der Raum, das ist der Platz, wo der Herr in uns Dinge tut. Das hat mir so gut gefallen vom Greg, dass er sagte, Gott guckt auf die ganz kleinen Kleinigkeiten. Das, was wir im Verborgenen tun, wo wir im Verborgenen vor Gott sind, das ist das eigentlich Wertvolle. Entscheidungen in der Gemeinde fallen oft dort. Und dann, wenn wir zusammenkommen als Ältestenschaft, vor dem Herrn im Gebet, werden Dinge entschieden. Die sind noch lange nicht sichtbar in der Gemeinde. Aber im geistlichen Bereich wird entschieden und im sichtbaren Bereich kommen die Dinge nach. Aber das kommt noch ausführlicher, wenn wir dahin irgendwie noch vordringen, wie wir regieren. Wichtig ist mir jetzt erstmal, dass wir das als oberste Priorität anerkennen und das muss in unseren Terminplan eingebaut sein. Nun dachte ich, die erste Zeit als Gemeinde war ich ja noch im Beruf tätig, habe sehr, sehr viel gearbeitet. Unsere ersten 4 Kinder waren klein und das war wirklich eine stressige Zeit. Gemeindeaufbau im Wachstum recht neu, auf Arbeit viel gearbeitet, dann noch große Familie. Und ich dachte, als wir dann auch vom Herrn das so hatten und da in Einheit waren, dass ich dann als Erstler auch vollzeitlich diente, ja, dann habe ich Zeit und dann werde ich beten und das wird alles wunderbar. Und nach ein paar Wochen vollzeitlich Dienst stellte ich fest, ich habe überhaupt nicht mehr Zeit zum Beten wie vorher. Kurios. Ich kann das nicht genau erklären, warum, aber bei mir war das so. Und Frank hat es bestätigt. Frank ist dann später in vollzeitlichen Dienst gekommen bei uns. Und er sagt auch, also mehr Zeit zum Beten wie vorher, wo ich noch gearbeitet habe, im säkularen Bereich, habe ich nicht. Also das bedeutet, egal ob du jetzt Vollzeitler bist oder im Beruf, die Zeit mit Gott müssen wir planen. Also im Kalender steht Zeit mit Gott. Und wenn ein anderer Termin auf die Zeit kommen will, danke, tut mir leid, kann ich nicht, hier habe ich schon einen Termin. Wenn wir die Zeiten mit dem Herrn nicht planen, finden die nicht statt. Dann werden wir gelebt. Und das ist gefährlich. Je größer die Gemeinde wird, umso größer wird die Gefahr, was alles wichtig ist und was alles jetzt keinen Aufschub mehr duldet. Deshalb müssen wir das planen. Und ich glaube, eine Leitung braucht über die tägliche Zeit mit dem Herrn hinaus auch immer wieder mal ausgedehntere Zeiten, wo man sagt, jetzt nehme ich mir mal einen ganzen Nachmittag nur für den Herrn. Ich muss mal zur Ruhe kommen, Gedanken ordnen, Gott fragen und warten auf eine Antwort. Ich glaube, dass das über das Maß des täglichen Gottsuchens hinaus unbedingt nötig ist. Und das ist die Zeit, wo Gott uns betankt, aufbaut, stärkt. Und aus solchen Zeiten kommen wir wieder mit neuem Mut und neuer Frische auch heraus. Ich selber mache es so, dass ich da oft in der Natur bin. Irgendwie kann ich mich besser konzentrieren, wenn ich draußen bin, als drin. Kommt auch noch von daher, wo unsere Kinder kleiner waren und da hatten wir noch eine recht kleine Wohnung. Da war das fast unmöglich, da irgendwie einen ruhigen Gedanke zu fassen. Und das Telefon und dann rufen die Freunde der Kinder alle an und das ist alles irgendwie recht viel. Deshalb bin ich da in der Natur und da braucht es die Zeiten, wo du in Ruhe bist mit Gott und Dinge wirklich vor Gott bewegen kannst und dich fühlen lassen kannst und wenn irgendwelche miesen Sachen waren, dich da ausweinen kannst beim Vater. Das braucht es unbedingt. Das ist die Basis, das ist die Grundlage, oberste Priorität. Das ist am wichtigsten. Und wer mit vielen Terminen arbeitet, du musst diese Zeiten planen. Sonst schiebst du die immer nach hinten und immer wieder ist irgendwas wichtig. Und so ist es recht einfach. Du planst, was weiß ich, nächsten Dienstag, 18 bis 20 Uhr, Zeit mit Gott. Und dann kommt jemand, hast du nächsten Dienstag, 18 Uhr, nein, da habe ich schon einen Termin, tut mir leid. Und dann hast du die Zeit mit Gott. Also plant das richtig regelmäßig und dann wird es auch stattfinden. Und dann kann der Herr Dinge bewegen in uns. Ich möchte das von Jesus zitieren, wo er sagt im Johannes, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Das heißt jetzt für uns als Leiter, wir müssen die Zeit uns nehmen, zu gucken, was der Vater tut. Wenn wir das nicht sehen, wissen wir ja auch nicht, was wir tun. Das heißt, das Problem ist, wir wissen immer, was wir tun. Wir haben ja immer irgendwie Ideen. Aber wir sollen ja die Ideen vom Vater haben. Und das ist das Beispiel, was Jesus gibt. Er sagt, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Wenn wir empfangen wollen, wo geht es hin? Was ist wichtig? Was hat Priorität? Was sollten wir jetzt beachten in Situationen, Gesamtrichtung der Gemeinde? Dann brauchen wir die Zeit, vom Vater empfangen zu können. Was sind seine Gedanken über die Dinge? Wo soll es hingehen? Oder Jesus sagt das in Johannes 12 dann, denn ich habe nichts aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Was ich nun rede, rede ich so, wie mir der Vater gesagt hat. Und dann können wir das studieren an den Evangelien. Jesus hat gewirkt in der Öffentlichkeit, hat gepredigt, mächtige Zeichen und Wunder getan und immer danach kommt die Zeit alleine mit dem Vater. Gibt es ganz, ganz viele Stellen, könnt ihr dann euch anschauen, wo steht, er ging auf einen Berg, früh morgens zog er sich zurück. Immer wieder Dienst und wieder zum Vater. Und von dort wieder den Menschen gedient. Aber immer zwischendrin beim Vater gewesen und dort mit ihm in Einheit gewesen und gesehen, was der Vater tut. Und das sollen wir auch so tun als Leiter. Das beschützt uns davor, auszubrennen oder motivationslos zu werden, frustriert zu werden und so weiter. Oberste Priorität, die Ältesten stehen vor dem Herrn. Persönlich und zusammen. Und wir treffen uns jede Woche, einmal pro Woche als Ältestenteam. Also es gelingt uns nicht immer. Manchmal unterhalten wir uns und kommen dann in irgendwelche Themen und dann ist es schon relativ spät. Aber überwiegend disziplinieren wir uns, Moment, lasst uns erstmal den Herrn anbeten. Und dann singen wir in Sprachen und erheben ihn. Und der Heilige Geist kann dann in unsere Gedanken geben, was aus seiner Sicht ein großes Problem ist und was aus seiner Sicht ein kleines Problem ist. Und ganz oft haben wir festgestellt, wo wir dachten, das ist ein Riesenproblem, haben wir dann im Gebet gemerkt, das ist gar kein Problem. Und andere Sachen, die wir gar nicht so wahrgenommen hatten, da erkannten wir dann durch Anbetung und Gebet, aha, hier ist eigentlich der Brennpunkt, hier ist das, worum es Gott geht. Und in diesen Zeiten empfangen wir etwas vom Heiligen Geist und das kommt dann durch unseren Mund, Aussprüche, Proklamationen, Festlegungen und das ist die eigentliche Art, wie wir die Gemeinde regieren. Also das kann dann in der Praxis bedeuten, da gibt es eine Familie, wo große Schwierigkeiten sind in der Ehe zum Beispiel. Und da gibt es große Mängel in der Haltung von Leuten und die verursachen Probleme, was es auch immer sei. Und dann in so einer Gebetszeit gibt der Heilige Geist einem vom Team den Gedanke an die Person. Und dann steigen wir ein, für diese Person zu beten und beginnen zu proklamieren und zu regieren, was wir wollen, was dort geschieht. Und wir sagen dann dem Teufel, was wir ihm verbieten und was nicht geschehen darf. Und so werden Schlachten geschlagen und so kann der Heilige Geist in die Entwicklung von Menschen eingreifen. Und so haben wir um verschiedene Leute gekämpft, die wir dadurch gewonnen haben, und wenn wir das nicht getan hätten im Gebet, hätten wir die verloren. Ich sage nicht, dass wir das jedes Mal gewinnen. Das ist, wäre nicht wahr. Es gibt Dinge, wo wir diesen Kampf auch verlieren. Aber diesen Kampf kämpfen wir. Und dort werden Dinge entschieden, dort wird Gemeinde regiert. Und das ist ein Zusammenspiel, da hat nicht einer von uns die Leitung oder muss sich da wieder furchtbar darauf vorbereiten. Wir kommen zusammen, wir freuen uns, dass wir uns haben, wir lachen viel, beten den Herrn an und dann marschiert das Ding los. Und jeder gibt da einen Baustein dazu und dann am Ende merkst du, jetzt sind entscheidende Dinge gesagt worden, in die unsichtbare Welt hineingesprochen worden und so werden die dann geschehen. Das ist die Art, Gemeinde zu regieren. Hier findet das statt, dass wir Autorität ausüben. Und dass der Teufel jetzt weiß, wo er nicht mehr ran kann und die Stellen, wo er fliehen muss, viele Male entdecken wir beginnende negative Entwicklung in der Gemeinde. Und das ist nicht das Erste, dass wir zu Leuten hinrennen und das darfst du aber nicht machen und das ist aber falsch. Wenn wir irgendwie Dinge sehen, die bedenklich sind, wir steigen im Gebet ein und sagen dem Teufel, das verbieten wir dir und wir werfen dich wieder raus. Dieses Gedankengut kommt von dir, wir haben dich erkannt und jetzt raus aus der Gemeinde. Eine biblisch eingesetzte Ältestenschaft hat mächtig Autorität in diesem Bereich. Wenn eine Ältestenschaft festlegt, diesen Geist werfen wir jetzt raus, dann wird dieser Geist gehen. Und irgendwelche komischen Lehren oder Gedankengut oder was es auch immer sei, wird sich nicht etablieren können und festsetzen können. Viele Male haben wir auf die Weise Dinge aus der Gemeinde geworfen, ohne mit irgendeiner Person irgendein Gespräch zu führen. Und das ist nicht immer, dass wir das im Natürlichen so wahrnehmen, sondern der Heilige Geist gibt da Hinweise und gibt da Offenbarungen oder auch durch verschiedene Schriftstellen. Und das ist auch ein Instrument, dass wir bestimmte Schriftstellen kriegen und die, wie es das Wort sagt, konkret in einer Situation als Waffe einsetzen und die Schriftstellen letztendlich lossenden und arbeiten lassen. Das Wort sagt, dass es eben das tut, wozu es ausgesandt ist. Das ist aber nicht jeder dahergeplapperte Bibelvers, sondern das muss das vom Heiligen Geist rausgeholte Wort sein, was er in Gedanken bringt, und das senden wir dann in Autorität in die Situation. Meine persönliche Erfahrung ist, und ich denke auch die von meinen Brüdern, wenn wir in so einer Gebetsphase waren und wir waren auch über Probleme sehr beunruhigt und besorgt, danach geht es uns dann richtig gut. Da hat sich im Sichtbaren noch nichts geändert, aber wir wissen, preis den Herrn, wir sind da durch. Wunderbar. Und dann können wir voller Genuss eine Flasche Bier aufmachen und die trinken. Er muss schön kalt sein. Erste Aufgabe einer Leitung, Zeit vor dem Herrn. Dort entscheiden sich die Dinge. Das sind die wesentlichen Momente. Dort geschehen die Dinge. Lasst uns hinauswachsen über das Maß, noch schnell zu beten, dass die Predigt gelingt. Dafür brauchen wir die Zeit. Wir müssen als Leitung uns treffen können und Zeit haben vor Gott. Und ihm Raum geben und warten, dass er reden kann. Oder auf ihn warten und auf sein Tempo achten. Wie will er vorwärts gehen? Was ist ihm wichtig? Lasst uns das lernen. Das ist der entscheidende Punkt. Dort geschehen die guten Dinge und werden böse Dinge abgewendet. Weitere Aufgaben von biblischen Ältesten sind, ich habe das mal so zusammengefasst, immer so zwei Schwerpunkte, Lehren und Leiten. Lehren und Leiten. Da möchte ich auch Schriftstellen dazu nennen. 1. Timotheus 3,2. Der Aufseher muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig. Oder auch im 2. Timotheus 2,24 kommt das nochmal, lehrfähig. Und Titus 1, Vers 9, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also, ein Ältester soll in der Lage sein, zu lehren. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass jeder Älteste predigen können muss oder lange Bibellehren geben können muss vor der ganzen Gemeinde. Was diese Schriftstelle meint, ist, jeder Älteste muss in der Lage sein, einen bestimmten Zusammenhang aus dem Wort Gottes erklären zu können, um damit zu leiten. Hartwig hat es erwähnt, wir müssen in der Lage sein, zu sagen, das ist falsch und das ist richtig. Und zwar aufgrund der und der und der Schriftstelle. Dazu muss jeder Älteste in der Lage sein. Es muss nicht jeder einen Lehrdienst haben, aber wir müssen fähig sein, Zusammenhänge zu erklären aus dem Wort. Und da gibt es vielleicht einen jungen Mann, der irgendwie sich fest vorgenommen hat, Hartz IV zu lernen nach seiner Schule und nicht ganz so willig ist zu arbeiten und Ausbildung, das ist alles viel zu anstrengend. Und da muss ein Ältester in der Lage zu sein, ihm zu zeigen anhand des Wortes, dass ein Christ arbeitet und wie ein Christ arbeitet, so fleißig sind und dass wir unbedingt, wenn es noch andere Kollegen in der Firma gibt, der Chef uns ein Zeugnis ausstellen können muss, dass wir vorbildlich arbeiten, hilfsbereit sind und ein guter Mitarbeiter sind in der Firma, in der wir sind. Solche Dinge muss jeder Älteste erklären können aus dem Wort. Also es meint nicht den Lehrdienst als solches, sondern anhand der Schrift Dinge erklären können. Es muss die Verbindung hergestellt werden, was steht in diesem Buch und was findet in unserem täglichen Leben statt. Weil Gemeinde ist Leib und das hat was mit unserem Leben zu tun von Montag bis Samstag. Nicht nur sonntags, sondern hauptsächlich geht es um das, was von Montag bis Samstag passiert. Das bedeutet wiederum, Älteste verbringen Zeit mit dem Wort, studieren bestimmte Bücher, studieren bestimmte Themen, befassen sich mit Sachen, um auch entsprechend mit Lehre reagieren zu können, wenn man Mangel sieht oder Fehlentwicklungen oder Unterentwicklung in der Gemeinde. Und manchmal tauschen wir uns aus und sagen, über dieses Thema sollten wir wieder mal lernen. Das ist immer so der erste Schritt, dass Dinge sich in die richtige Richtung bewegen, dass erstmal richtige Lehre losgeht, auf die man dann reagieren kann und auf der dann Dinge aufgebaut sind. Also hier geht es nicht um ausgefeilte Theologie und wie die ganzen komplizierten Wörter heißen, die da irgendwie von Fachleuten da genannt werden, sondern diese Stelle meint, dass wir in der Lage sind, das Brot des Lebens auszuteilen. In der biblischen Art und Weise zu lehren, bedeutet Leben austeilen. Es muss am Ende einer Lehre oder einer Predigt muss etwas dabei gewesen sein, wo die Person sagt, das hat bei mir geklickt und das wird in meinem Leben angewendet. Unser großes Vorbild Derek Prinz, er hat von sich gesagt, in jungen Jahren habe ich mir immer Gedanken gemacht, über was predige ich. Später habe ich begriffen, dass ich mir Gedanken machen muss, was bewirke ich. Also unsere Predigt muss nicht groß ausgefeilt und toll und theologisch austrein und was weiß ich sein, sondern wir wollen das Brot des Lebens austeilen, das lebendige Wort. Der Nebeneffekt ist, dass wir unser eigenes Leben kontinuierlich am Wort ausrichten und dass natürlich, das wurde auch schon gesagt, wir können nur das Wort austeilen, ich sag mal, in Vollmacht, also in der Art und Weise, dass es etwas bewirkt, wenn wir uns selbst der Autorität des Wortes unterstellen. Also wenn wir selber das nicht so ganz glauben können, was wir da lesen und da so unsere eigene Meinung dazu haben, dann wird uns das auch kein Mensch abnehmen, dem wir das erzählen. Und das ist sehr wichtig. Also wir selbst unterstellen uns der Autorität des Wortes und dann kommt daraus die Befähigung oder die Vollmacht, aus dem Wort zu lehren. Das Thema Lehren und Leiten beinhaltet, eine Ältestenschaft ist verantwortlich für die Lehre in der Gemeinde. Das bedeutet, eine Ältestenschaft hat auch das Recht zu sagen, diese Lehre haben wir geprüft, die halten wir für falsch und die verbieten wir in der Gemeinde. Das ist dann für jeden, der in der Gemeinde die Dinge versteht, das Signal, von dieser Lehre halte ich mich fern. Wenn die Ältestenschaft sagt, dieses Buch ist verkehrt, das sind Inhalte, die entsprechen nicht dem Wort Gottes, sind dem entgegen, dann ist das Buch gestorben. Dann wird nicht ein Hausgruppenleiter aufstehen und sagen, ja, aber ich habe das Buch so wertvoll empfunden, ich werde das in meiner Hausgruppe behandeln. Das wird dann nicht stattfinden. Die Ältesten haben die Verantwortung für die Lehre in der Gemeinde. Und keiner von den anderen Leitern wird da einen anderen Weg gehen und sagen, also ich finde das aber doch toll und wir machen das aber trotzdem. Und dann treffen wir uns halt separat und bei mir zu Hause. Und wen das interessiert, da kann da kommen. Sowas findet dann nicht statt. Die Ältesten sind verantwortlich für die Lehre. Und schauen sich Dinge an und wenn die Ältestenschaft da übereinkommt, das ist falsch, ist das falsch. Hier können wir uns auch verabschieden von viel Demokratie und wir haben ja alle unsere Meinung. Ich erinnere mich an ein Gespräch, wir haben immer so einen Grundkurs laufen für Leute, die neu in die Gemeinde kommen. Und da ist ein Mann zu uns gekommen, der jetzt einige Male schon mit dabei ist. Und er zeigte mir ein Buch von einem Mann, hatte ich noch nie gehört, ich habe auch den Namen wieder vergessen. Und er sagte, ja, der schreibt total gegen den Heiligen Geist und Geistesgaben sind vom Teufel und das ist alles ganz schlimm. Aber da ist ein Kapitel über die Furcht des Herrn und das ist ja so gut. Ich sage also, weißt du, es gibt wirklich Bücher, die sind von vorne bis hinten gut. Warum liest du ein Buch, wo jemand über den Heiligen Geist solche fürchterlichen Dinge schreibt? Und die Frage, warum da jetzt über die Furcht des Herrn was Gutes schreibt, wenn da über den Heiligen Geist so was Böses schreibt, und wie kann denn das sein, die ist eigentlich uninteressant. Die Antwort braucht gar niemand wissen. Leg diesen Müll weg und lese Bücher, die gut sind. Und hier greift das Thema Jüngerschaft, dann hat die Person die Wahl, ja, aber ich bin der Meinung, ich lese das trotzdem. Irgendwann würde das kollidieren und irgendwann würden wir dann an den Punkt kommen, ja, willst du hier mit nachfolgen oder nicht? Und wir können nicht unsere Zeit mit Büchern verbringen, wo Leute solche fürchterlichen Dinge schreiben, auch wenn da mal jede 46. Zeile ein Stück Wahrheit kommt. Also die Ältesten sind dafür verantwortlich, vor Gott und vor der Gemeinde. Und sie wachen darüber, was ist die Lehrauffassung in der Gemeinde über die verschiedenen Themen. Und wenn da Dinge unklar sind, wird darüber gelehrt, wie wir die Dinge sehen. Und dann gibt es darüber Übereinstimmung. Also wir haben die Autorität, falsche Lehren als falsche Lehren zu bezeichnen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Menschen verurteilen, aber wir haben die heilige Pflicht, falsche Lehren so auch zu nennen. Und diesen Mut hatten die Apostel auch. Paulus kündigt das an, dass in den letzten Zeiten Lehren von Dämonen in die Gemeinden einziehen. Und das geschieht. Lehren von Dämonen ziehen ein in die Gemeinden. Älteste legen die Schwerpunkte der Lehre fest und die Gemeinde kann so durch das lebendige Wort, durch Jesus geleitet sein. Lehren und leiten. Und wenn wir Herzen haben, die weich sind und die das verstanden haben, dass es um Demut und Sanftmut geht, wo Jesus sagt, lernt von mir, das ist meine Art, lernt das von mir. Wenn ich richtig informiert bin, ist es, glaube ich, die einzige Stelle, wo Jesus sagt, lernt von mir. Ich glaube, es ist das einzige Mal. Denn ich bin demütig und von Herzen sanftmütig. Und wenn wir Leute in der Gemeinde haben, die diese Haltung haben, dann braucht es nie irgendeine krasse Korrektur oder irgendein krasses Gespräch. Schon durch die normale Lehre in der Gemeinde und die normale Anleitung laufen die Dinge gut und richtig. Lehren und Leiten gehören zusammen. Dann habe ich hier einen Punkt, Aufgabe der Ältesten, ermutigen und fördern. Sollen einen Platz, einen Raum geben, wo Sicherheit ist und wo die Leute wachsen können, Fehler machen dürfen, in ihre Berufung kommen, die Pläne Gottes für ihr Leben entdecken und dabei helfen wir ihnen und unterstützen sie und fördern sie dabei. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe von Leitung. Wir haben das einige Zeit regelmäßig gebetet, dass der Herr uns Gnade gibt, dass wir noch mehr ermutigen und fördern können. Dass wir darin stärker werden, zu ermutigen und nach vorne zu bringen. Das ist das Gegenteil von der Leitermentalität. Alle dürfen wachsen bis auf die Höhe. Weil ich will ja immer noch drüber gucken können. Also was Reife und Erkenntnis betrifft, bitte nur auf meine Höhe, am besten so ein bisschen drunter, damit ich da immer noch drüber bleibe und immer noch irgendwie in Kontrolle bin. biblische Leitung freut sich darüber, wenn Leute hervorkommen, wenn Leute wachsen, wenn Leute mutig Schritte gehen und helfen dabei und unterstützen. Und das ist unser Ziel und unser Wunsch, und da wollen wir noch viel, viel mehr zunehmen. Dass in der Atmosphäre von Sicherheit da ist, und das hat mir auch so gut gefallen vom Greg, dass er sagt, der Herr wird immer unsere Fehler zudecken. Always, immer, immer unsere Fehler zudecken. Aber niemals stolz, das ist absolute Weisheit. Ermutigen und fördern. Älteste sollen nie mit Lob oder Ermutigung geizen. Unser Ziel ist, dass die uns Anvertrauten in ihre Berufung kommen. Dass die Pläne Gottes zur Ausführung kommen. Dass sie geistlich wachsen, dass sie in Reife kommen. In die Erkenntnis Gottes, in die Erkenntnis seines Willens. Eine Gemeinde ist ein Platz, wo geübt werden darf, wo gelernt werden darf, wo Dinge schiefgehen können und wo wir lernen, uns alle nicht so fürchterlich ernst zu nehmen und über Dinge lachen können. Und selbst wenn es die größte Pleite wird, dann war es halt ein Versuch und jetzt gehen wir weiter und gut. Eine biblische Leitung freut sich am Erfolg von anderen, am Wachstum der Leute in der Gemeinde. Fühlen sich nicht davon bedroht oder in Konkurrenz. Sind Trainer oder Lehrmeister oder wie ein guter Lehrer oder ein guter Vater. Eine biblische Leitung unterstützt Ausbildung oder Training von Leuten in der Gemeinde, dass sie in das hineinkommen können, was der Herr für sie hat. Also ein ganz aktuelles, junges Beispiel jetzt. Theresa und ihr Mann bereiten sich jetzt vor auf eine Reise in Afrika über 4 oder 5 Wochen, weil wir glauben und sie auch glauben, dass sie eine Berufung haben im evangelistischen Bereich. Und wir haben uns kundig gemacht und jemand gesucht, der als Evangelist dient, einen guten Dienst hat. Und sie werden jetzt dafür Wochen hinfliegen, um dort in dem Dienst zu lernen. Und wir als Gemeinde unterstützen das mit Gebet, mit Autorität decken wir das ab und auch mit Geld. Weil wir wollen, dass das, was Gott angelegt hat, hervorkommt und geschehen kann. Wir können den Leuten nicht die Verantwortung abnehmen, selbst dafür zu beten und danach zu suchen, aber wir können den Raum schaffen, dass da es möglich ist, wirklich zu wachsen. Und was ist das für eine Pest und für ein Horror in diesen Amtskirchen, wo Menschen in Unmündigkeit gehalten werden? Zu uns sind Menschen gekommen, die über 30 Jahre in 2 Gottesdiensten pro Woche sausen und sie wussten noch nichts über Bekehrung. Was ist das für ein fürchterliches Ding? Man sitzt Woche für Woche in einem Gottesdienst in einer Kirchenbank, hört sich irgendwie schön geistliches Zeug an und die ganze Struktur gibt es überhaupt nicht her, herausgefordert zu sein, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit meinem Leben zu tun, was müsste ich ändern? Und es wird nie über Dinge gelehrt, die wirklich das Leben betreffen. Wir dachten einige Zeit, wenn Leute zu uns kommen, die schon lange gläubig sind, die müssen ja doch einige Dinge wissen und kennen. Aber weit gefehlt. Wir fangen unseren Grundkurs ganz unten an und erklären, was ist eine Bekehrung. Und da sitzen ausschließlich Leute drin, die sich Christen nennen. Und jedes Mal nach dieser Lehreinheit stellt sich heraus, dass mindestens die Hälfte der Leute sagt, eigentlich bin ich gar nicht von neuem geboren. Ich habe mal eine Lebensübergabe nachgesprochen. Ich habe da mal ein Gebet nachgesprochen. Aber dass es darum geht, dass Jesus jetzt Herrschaft übernimmt und dass ich jetzt mein Leben in den Tod Christi taufen lasse, das habe ich noch nie gehört. Das sind Leute, die sind im Kirchenvorstand gewesen, die hatten eine Predigerlizenz. Das ist eine Pest. Also das ist der Raum, den wir schaffen als Leitung. Menschen sollen wachsen und in Reife kommen. Sollen ihre eigene Bibel lesen, ihre eigene Beziehung zum Herrn haben und Gottes Stimme hören können. Wir sind nicht der Heilige Geist für die Leute. Sie sollen selbst ihn kennen als ihren Lehrer, ihren Tröster, ihren Beistand. Also wir geben Unterstützung bei Ausbildung, bei Training und so weiter. Unterstützung bei kleinen Anfängen, Ermutigung bei kleinen Sachen, die beginnen. Und ich denke, das ist ein gutes Gebet, dass wir das beten als Leitung, dass der Herr uns fähig macht, andere zu ermutigen, andere zu fördern und zu stärken. Also da will ich noch gewaltig wachsen auf dem Gebiet. Ein weiterer Punkt, Aufgaben von biblischer Leitung hüten oder dienen, helfen. 1. Petrus 5, Vers 2: Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist 1. Petrus 5, 2. Hüten, dienen, helfen. Das griechische Wort für hüten heißt poimonio. Nein, poimoino. Genau, doch. Also ich kann auch nicht griechisch, ich hole mir das immer als Nachschlagewerken. Und dieses Wort kann man übersetzen mit den Worten führen, bewachen, tragen der Schwachen, Fürsorge, leiten zum Futter. Die Gemeinde ist der Ort, wo Schwache, Kranke, Verwundete geheilt werden, stark werden, wiederhergestellt werden. Deshalb ist der Dienst der Hirten so wichtig und eine Gemeinde kann unmöglich nur einen Hirte haben, weil da würde dann 36 Stunden am Tag dienen. Keiner soll zurückbleiben. Auch das ist das, was wir immer wieder beten. Wir wollen keinen verlieren. Keiner bleibt zurück. Keiner von unseren Kindern wird uns verloren gehen. Jedes unserer Kinder gehört in das Reich Gottes. Niemand bleibt zurück. Wir wollen, dass das ein Ort ist, wo Menschen heil werden. Wir hatten diese Schriftstelle und dann kommt diese Passage: nicht aus Zwang. Da will ich dann nochmal drauf eingehen. Ich sehe gerade hier noch eine andere Schriftstelle, wo wir nochmal Beispiele haben für diesen Platz von Wiederherstellung und Heilung. Schauen wir mal in Matthäus 20, wo Jesus etwas sagt über die Regenten in den Nationen und wie sie herrschen. Das ist Matthäus 20, 25. Jesus aber rief sie heran und sprach: Ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also in der Welt ist es so, dass Regenten herrschen mit Gewalt und mit Zwang. Und Jesus sagt, unter euch soll es nicht so sein. Und das Problem in Gemeinden ist, dass wir die Art von Leitung aus der Welt in die Gemeinde übernommen haben. Aber Jesus sagt, so soll es nicht sein, nicht so wie in der Welt. Und deshalb sagt es auch Petrus, nicht aus Zwang und nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Und da habe ich geforscht im Wort, dass uns das irgendwie ein bisschen deutlicher wird. Das Wort, was hier verwendet wird für herrschen, das heißt im Griechischen katakyrieuo. Das ist irgendwie schwierig. Aber das wird eigentlich, heißt es übersetzt, beherrschen oder bezwingen. Niederhalten. Mit Gewalt niederdrücken. Das ist das Wort, was Petrus hier verwendet, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen. Also was sollen wir nun tun? Sollen wir nun herrschen und regieren oder nicht? Und das ist ähnlich mit dem Richten. Eine Ältestenschaft muss herrschen in der Gemeinde. Aber diese Herrschaft oder diese Autorität zum Herrschen bezieht sich darauf, den Willen und die Ordnungen Gottes zu etablieren. Und dass dieser Wille Gottes und die Ordnungen Gottes verstanden werden und deutlich werden und dass danach gelebt wird. Was eine Leitung nicht tun darf, ist in dieser Art beherrschen oder niederhalten oder bezwingen. Menschen mit Druck oder mit Drohung zu irgendetwas nötigen, was sie nicht tun wollen. Wenn wir das so auf dem Herzen haben, da gibt es die Person und wir sehen eine gute Haltung und eine gute Entwicklung und wir sehen, das wäre eine Person oder ein Ehepaar, die eine Hausgruppe leiten könnten. Dann erzählen wir ihnen das und fragen sie, darüber nachzudenken, ob sie das gerne tun wollen. Und sie haben alle Freiheit zu sagen, wir können das eigentlich für uns so nicht sehen und wir wollen das nicht tun. Und dann werden wir nicht als Leitung aufstehen, ja, aber der Herr hat uns gezeigt und du musst das jetzt machen. Wir zwingen niemanden zu irgendwelchen Dingen. Das dürfen wir nicht tun. Wir sollen nicht mit Zwang oder Druck oder Einschüchterung über Menschen herrschen. Freiwillig. Es ist alles freiwillig. Paulus bezeichnet sich selber als Diener der Gemeinde. Oder ihr Diener bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, schreibt er im Kolosserbrief. Also, so ist es also eine biblische und geistliche Tatsache und Aufgabe der Ältesten, zu hüten, zu dienen, zu helfen, einen Raum zu schaffen, wo die Sicherheit ist, dass man Dinge lernen kann und Dinge tun kann. Und es ist die Aufgabe der Ältesten, zu herrschen und zu regieren. Aber unsere Autorität richtet sich nicht gegen Menschen in der Gemeinde, sondern sie richtet sich gegen die Mächte, gegen unseren Feind. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Menschen aus der Gemeinde. Auch wenn vielleicht manche Menschen das enorm herausfordern. Aber wir kämpfen gegen den Feind. Und hier sind wir gefragt zu regieren. Wenn wir diesen Bereich vernachlässigen, wenn wir dort zu weich sind, wenn wir uns da nicht rangetrauen, dann kann der Teufel leicht in Bereiche eindringen. Dem Feind gegenüber sind wir in Autorität gesetzt und wir können ihm sagen, was er darf und was er nicht darf. Wir regieren durch das Stehen vor dem Herrn, das hatten wir schon erwähnt. Wir regieren durch vom Heiligen Geist geleitete Proklamationen. Wir regieren durch im Gebet gesprochene Festlegungen. Die Gemeinde wird gebaut durch das gesprochene Wort. Genau wie am Anfang in der Schrift, wo wir lesen von der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es ward. Gott sprach. Alles, was wir sehen, kam in Existenz durch das gesprochene Wort Gottes. Im geistlichen Bereich ist es ganz genauso. Die Dinge, die wir nicht haben und die wir gerne haben wollen, kommen in Existenz durch das von uns gesprochene Wort. So können wir da mutig und kühn sein und nach vorn schauen und in die Zukunft hinein beten, was wir sehen wollen, was wachsen soll in der Gemeinde, was geschehen soll. Die Gemeinde wird gebaut durch gesprochene Worte und wird dadurch regiert. Gott sprach und es ward. Und das tun wir als Ältestenteam. Dazu will uns der Heilige Geist anleiten. Und das ist die Art, wie Jesus durch die Ältesten die Gemeinde regiert. Also durch diese Art Gebet verändern sich Situationen, empfangen wir Visionen und wird der Feind vertrieben. Deshalb sind regelmäßige Ältestentreffen von enormer Bedeutung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich ein Ältestenteam einmal im Vierteljahr trifft, weil da gehen viel zu viele Dinge ab in der Zeit, die dann eben einfach passieren. Wir bauen die Gemeinde durch das gesprochene Wort, das vom Heiligen Geist inspiriert ist. Hütet die Herde nicht als die, die über ihren Bereich herrschen oder die über ihren Bereich bezwingen oder niederdrücken, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Das ist die Art, wie wir hüten. Dieses Wort beherrschen oder bezwingen im Griechischen, das kommt noch in anderen Stellen vor im Neuen Testament und dann wird uns deutlicher, was Petrus damit gemeint hat. Matthäus 20, 25, Jesus rief sie heran und sprach, ihr wisst es, die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Und dieses Wort beherrschen ist dasselbe im Griechischen, was Petrus verwendet in der Stelle, wo er sagt, nicht indem sie über ihren Bereich herrschen. Also dieses Kata Kyrieu. Und das Wort kommt auch vor in Markus 10, 42, wo es auch wieder um diese Regenten geht, die Nationen beherrschen. Und dieses Wort, genau das Wort über beherrschen oder bezwingen, kommt vor in der Apostelgeschichte 19, 16, wo dieser dämonisierte Mensch sich auf diese falschen Beschwörer stürzte und sie überwältigte. Kommt auch wieder dieses Wort vor und ich denke, so können wir es besser verstehen. Also Älteste haben die heilige Pflicht, zu herrschen und zu regieren über der Gemeinde, indem sie den Feind aufs Korn nimmt und ihn terrorisiert, schon alleine durch unsere Anbetung, und dann noch mit direkten Ansagen, was jetzt konkrete Situationen betrifft. Gemeindeleiter haben die heilige Pflicht, zu prüfen und dafür zu sorgen, dass die richtige Lehre in der Gemeinde ist. Und Gemeindeleiter dürfen nicht manipulieren oder einschüchtern, zwingen, Menschen niederhalten, Menschen beherrschen, Menschen gebrauchen für ehrgeizige Ziele und in irgendeiner Weise ihren Titel "Ich bin Ältester" und deshalb ist das so, auf diesem Wege funktioniert das nicht und das dürfen Älteste nicht tun. Und ein ganz, ganz wichtiger Satz, das ist echt eine Definition zum Mitschreiben. Biblische Älteste gebrauchen ihre Autorität nicht, die Unwilligen willig zu machen, sondern die Willigen zu leiten. Biblische Älteste gebrauchen ihre Autorität nicht, die Unwilligen willig zu machen, sondern die Willigen zu leiten. Ganz, ganz kleiner Exkurs. Das impliziert, wir können überhaupt nur mit Menschen bauen, die willig sind. Also verschwendet nicht eure Zeit, mit unwilligen Menschen zu bauen. Das ist so eine ganz, ganz große Festung, die ist so tief verwurzelt. Wir müssen ja alle willkommen heißen und müssen ja alle mit reinnehmen und alle sollen ja irgendwie hier dabei sein. Das dachten wir die ersten Jahre und für diese Ideen haben wir einen gewaltigen Preis gezahlt. Die Erleuchtung kam uns, zu uns durch den Hartwig, dafür sind wir bis heute dankbar. In unserer Gemeinde ist jeder willkommen. Das war unser Motto bis dahin. Und Hartwig hat es erweitert, der sich verändern lassen will. Und dieser Zusatz muss klar sein und er muss erklärt werden. Jeder Mensch ist total frei, zu leben, wie er will und zu tun, was er will. Wenn er aber jetzt zur neutestamentlichen Gemeinde gehören will, dann nicht mehr. Dann leben wir und tun wir und sind frei, das zu tun, was dieses Buch sagt. Also, so ist jeder herzlich willkommen, der sich verändern lassen will. Wer beschlossen hat, ich weiß alles, ich kann alles. Ich bin der Beste von allen und ich brauche niemand. Da passt nicht in eine Gemeinde und wir verwenden unsere Autorität nicht, diese Leute umzustimmen oder irgendwie zu überzeugen, dass wir ja doch recht haben. Also seid da mutig auf dem Gebiet, vor allem in Startphasen von neuen Gemeinden oder Gruppen. Wenn die Leute kommen, die alles wissen und die wandelnde Nachschlagewerke für Schriftstellen sind. Wie heißen die Dinger? Konkordanz, genau. Schau nämlich, wir hatten einen älteren Mann in der Gemeinde, der hat über anderthalb Jahre alle meine Fehler meiner Predigten aufgeschrieben, hat dann um einen Termin gebeten, da müssen wir mit mir sprechen, natürlich, Termin, wir haben uns getroffen und hat mir dann alle meine Fehler von anderthalb Jahren aufgelistet. Das war sehr ermutigend. Da wusste ich wieder, Ältesten sein ist ein schönes Werk. Er hatte dann noch ein Buch mit von jemand, von einem Autor aus Deutschland. Da hat er auch am Rand eine ganze Menge Notizen, was da alles nicht stimmt. Unsere Autorität ist dafür, die Willigen zu leiten und nicht die Unwilligen willig zu machen. Also achtet auf Leute, die zur Gemeinde kommen aus anderen Gemeinden und die schon Christen sind. Und fragt nach, wie sie Dinge sehen. Prüft ihre Haltung. Tut das. Nachfolge ist absolut freiwillig. Und jeder hat die Freiheit zu sagen, nee, das ist mir zu krass, zu extrem. Ihr übertreibt, ich sehe das anders, okay, sei gesegnet. Ich kann das respektieren. Aber hier in der Gemeinde bin ich verantwortlich vor dem Herrn. Und da ist das die Ordnung Gottes. Und wenn du die nicht anerkennen kannst, gibt es zwei Möglichkeiten. Du erkennst sie an oder du gehst woanders hin. Hab diesen Mut. Wir können nicht mit jedem bauen. Das ist echt eine Illusion. Das konnten die Apostel nicht und das konnte nicht mal Jesus. Und wir müssen nicht Dinge können, die Jesus nicht konnte. Nur so ein Stichwort, Jesus und seine Verwandten. Viele von uns versuchen, mit ihrer Verwandtschaft Dinge zu tun, die Jesus nicht gelungen sind. Das ist echt eine erlösende Botschaft, ne? Wo waren wir denn jetzt? Ja, Älteste dürfen nicht einschüchtern oder manipulieren. Dazu dürfen wir nicht unsere Macht oder Autorität gebrauchen. Das ist verboten. Also die Gemeinde soll im Grund eine Atmosphäre haben von Freiheit, von Freude, von Freiheit. Das ermutigt mich besonders. Ich weiß, dass das enorm wichtig ist. Und ab und zu kommen Gäste zu uns und das Zeugnis hören wir immer wieder mal, dass Leute sagen, ja, diese Art von Lobpreis, die ist ja irgendwie mächtig krass oder das oder jenes, das hat uns erst mal irgendwie kurz geschockt, okay. Aber, was ich noch nie erlebt habe oder was bei euch so fantastisch ist, ihr habt so viel Freiheit. Das haben wir oft gehört in der Vergangenheit. Ihr habt so viel Freiheit. Hier kann man Luft holen, hier ist es irgendwie anders. Und das soll so sein. Der Herr wird immer unsere Fehler zudecken, egal was vor die Wand geht, egal wo wir daneben lagen, immer wieder unsere Fehler zudecken, aber niemals unseren Stolz. Deshalb ist die Frage der Haltung so allentscheidend für Gemeindebau. Man kann es nicht genug betonen. Ich will euch eine Passage lesen von Jesus. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Wie, kannst du meinen Glauben beurteilen, Bruder? Du weißt doch gar nicht, was im Verborgenen geschieht. Also Jesus sagt, das sind einige unter euch, die nicht glauben. Nimm das sich da einfach so raus. Unterstell da Menschen, dass sie nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr etwa auch weggehen? Das ist das Beispiel, dass die Dinge freiwillig sind. Jesus hat keinen gezwungen, auch nicht mit religiöser Manipulation. Wenn du von mir weggehst, weißt du, wo du da enden wirst. Er hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Er sagt die Wahrheit und viele verließen ihn. Du sagst die Wahrheit, viele werden dich verlassen. Sei darüber nicht entmutigt oder zerstört. Wenn Jesus das so ging, werden wir nicht zu höheren Höhen aufsteigen. Das ist echt bezeichnend. Er sagt, viele von euch glauben nicht. Er konnte das sehen. Er hatte den totalen Durchblick. Und er hat es offen gesagt, weil der Herr Jesus hat immer die Wahrheit in Liebe gesprochen. Und die Reaktion war, dass viele daraufhin sagten, nee, das ist mir irgendwie, also Moment mal. Und dann sagt er, wollt ihr auch gehen? Freiwillig, sie konnten sich entscheiden. Und hätten von den 12 Leute gesagt, wir gehen, er hätte sie gehen lassen. Es ist freiwillig. Aber wichtig ist zu verstehen, wenn wir diese Entscheidung freiwillig getroffen haben und wir auch Leuten, die zur Gemeinde kommen, diese Entscheidung vorlegen und sie sich damit Zeit nehmen können, das zu entscheiden. Wenn sie entschieden haben, wir wollen in Jüngerschaft leben, wir wollen Jesus folgen, wenn sie das entschieden haben, dann haben sie sich verpflichtet, den Ordnungen Gottes entsprechend zu leben. Und dann gibt es Situationen, wo man Leute daran erinnern muss, zu was sie sich verpflichtet haben, wenn es dann um knackige Themen geht. Aber das wollte ich nochmal geben als Beispiel von Jesus. Er sagt die Wahrheit und viele gingen darauf hinweg. Und wenn dir das passiert, sei nicht entmutigt. So mein jetziger Stand ist oder mein allgemeiner Eindruck über die paar Jahre, wo wir das machen, wenn etwas Neues startet, die allerersten, die dazukommen, sind in der Regel nicht die, die auf Dauer dabei sind. Das muss nicht so sein, aber das habe ich doch öfters so gesehen. Und das muss verstanden werden. Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen. Und wenn wir uns dazu entschieden haben, dann folgen wir ihm. Und dann darf er sagen, wie es läuft. Also in einer Gemeinde, die neutestamentlich bauen will und sein will, ist jeder herzlich willkommen, der sich verändern lassen will. Weitere Aufgaben von Ältesten. Das Aufrichten und das Durchsetzen der Ordnungen Gottes. Es gibt Ordnungen im Hause Gottes. Ich bin immer wieder stellenweise fassungslos, da fehlen mir die Worte, welche Unverschämtheiten und Frechheiten Christen sich in Gemeinden erlauben. Da gibt es doch manchmal Momente, wo mir irgendwie kurz die Luft wegbleibt. Dinge, die im säkularen Bereich sich niemand erlaubt und die in keinem anderen Bereich in irgendeiner Weise üblich sind oder geduldet werden würden. Aber in der freien Gemeinde sind wir ja alle frei. Da sind wir so frei und da kann jeder machen, was er denkt. Es gibt Ordnungen im Hause Gottes. Und manchmal sind die Leute irgendwie sehr geschockt, wenn wir die durchsetzen und sagen, hier ist es so und nicht anders. Dass diese Ordnungen verstanden werden, dass diese Ordnungen gelehrt werden, dass sie aufgerichtet sind und dass nach diesen Ordnungen gelebt wird, das ist die Verantwortung einer Ältestenschaft. Ältestenschaft soll das sicherstellen, dass nach den Ordnungen Gottes gelebt wird. Ich meine jetzt mit Ordnungen im Hause Gottes nicht die Gottesdienstordnung, wer wann die Epistel liest oder wer die Kollektendose reinträgt oder sowas. Das ist ziemlich zweitens. Wie überhaupt der Gottesdienst wichtig ist, aber das Gemeindeleben hat viel wichtigere Aspekte wie der Sonntagsgottesdienst. Ordnung im Hause Gottes meint, dass das Wort Gottes sich ganz klar ausdrückt zu jedem Thema des Lebens. Und da gibt es Dinge, die entscheiden wir. Und da wäre es falsch und es ist Zeitverschwendung, Gott zu sagen, Herr, was soll ich tun? Weil wir entscheiden. Vanille oder Schokolade. Du kannst entscheiden. Und was du entscheidest, freut den Herrn und da wird es segnen. Der eine bevorzugt VW, der andere Opel. Und was du da fährst, steht nirgendwo in der Schrift, also du entscheidest. Und da brauchst du nicht beten, Herr, zeig mir, Herr, gib mir Weisheit. Du bist erwachsen, du entscheidest und Gott freut sich. Dann gibt es andere Themen, das ist das Wort Gottes ganz klar, bis ins Detail. Und in diesen Themen leben wir exakt das, was das Wort sagt. Und wir haben nicht die Freiheit in einer freien Gemeinde, das anders zu sehen. Also zum Beispiel, wenn junge Leute sich kennenlernen und dann irgendwie vielleicht auf Ehe zusteuern, vielleicht auch nicht, dann ist das in den Ordnungen Gottes, dass da auf körperlicher Ebene gar nichts läuft und es ist ziemlich viel im Wort darüber enthalten, wie Leute sich kennenlernen und wie eine Ehe zustande kommt und was davor geschieht und was davor nicht geschieht. Und diese Ordnung wird erklärt und gelehrt, aufgerichtet und befolgt. Und das setzt gewaltigen Segen frei. Nicht, dass sich das jetzt irgendwie krass anhört und Hilfe in Zwickau, das ist ja furchtbar. Die sind ja alle dort im Knast und werden gequält. Ordnungen Gottes bedeuten immer totaler Segen, totale Freiheit und totaler Frieden. Wir müssen als Älteste, als Leiter unsere Verantwortung in diesem Bereich unbedingt wahrnehmen und sagen, hier läuft es so, wie diese Schriftstellen besagen. Du kannst dem folgen, herzlich willkommen. Wenn du das partout anders siehst, heirate woanders. Wir übernehmen keine Verantwortung für deine Ehe. Ein Ehepaar hat es vor Jahren durchgezogen. Da waren massive Dinge daneben. Wir haben die Dinge angesprochen. Ja, wir haben jetzt schon den Termin und es geht jetzt alles nicht zurückzudrehen. Und zack, sie gingen in eine Kirche im Nachbarort, ließen sich dort trauen. Die Ehe ist heute geschieden. Es ist große Zerstörung. Die Frau ist zurückgekommen, hat Buße getan. Auch bei uns als Leitung ist wieder in der Gemeinde. aber sie hat die Konsequenzen dieses Handelns zu tragen. Wir reden zu viel über Haltung und über Motivation, weil nur wenn die in Ordnung ist bei uns Leiter, dann wird es funktionieren, auch Ordnung Gottes aufzurichten. Es darf niemals ausarten in persönlicher Rache oder jemand einen Nein drehen oder irgendwie jemand wohin drücken. Deshalb reden wir so viel über Herz und Motivation. Aber die Ordnungen Gottes richten wir auf in der Gemeinde. Und das war ja letztes Jahr hier so ein Thema, die Grundsäulen, die unverhandelbar sind. Von neuem geboren, getauft mit Untertauchen im Wasser, getauft im Heiligen Geist, beten in anderen Sprachen. Diese vier Säulen sind unverhandelbar. Wenn die durch sind, dann sind wir am Start. Dann sind wir aus der Umkleidekabine raus und am Start. Dann beginnt Nachfolge. Niemand diskutiert mit uns. Ich brauche kein Sprachengebet und die Geistestaufe, die, was weiß ich, was da passiert und mein Pastor früher und meine Denomination und der hat aber das Buch. Das ist unverhandelbar Ordnungen Gottes. Von neuem Geborensein, Taufe im Wasser, Taufe im Heiligen Geist, Beten in anderen Sprachen. Und dann geht's los, dann folgen wir nach. Unverhandelbar. Das sagt das Wort. Und so gibt es andere Bereiche, wo das Wort sehr klare Dinge sagt. Und die richten wir auf. Natürlich beinhaltet das, dass das bekannt ist und dass wir auch darüber lehren. Und das eigentlich kontinuierlich. Man ist in diesen Grundthemen nie fertig, sondern das wird immer wieder und immer wieder gelehrt. Und also selbst, wo wir diesen Grundkurs haben, wo alle Leute gelehrt werden, die zur Gemeinde dazukommen wollen, ist das auch im Gottesdienst immer wieder mal Bestandteil, ganz grundsätzliche Themen zu lehren, dass die klar sind, dass die deutlich sind. Und alle die, die darin leben, sind dann auch bestärkt und ermutigt und wissen, ja, wir sind richtig, das passt. Wir sind ermutigt. Also ein paar Lebensbereiche, wo Ordnung Gottes etabliert werden müssen. Leben in Jüngerschaft, Herzenshaltungen, was wir auch hier so als Thema haben. Umgang mit Geld. Wie überwinde ich Sünde? Arbeit, Freizeit, Reinheit, Sexualität, Partnerschaft. Wie kommen wir in Dienste? Das sind nur eine Auswahl von Themen, wo die Schrift viel darüber sagt. Und darüber lehren wir. Und das soll unsere Gemeinde wissen. Und darüber wird in den Hausgruppen gesprochen und sich ausgetauscht. Und so wachsen wir als Gemeinde. Also in allen Belangen, wo die Bibel eindeutige Aussagen macht, stehen wir als Leiter dazu, dass das Wort ist und machen genau solche eindeutigen Aussagen und setzen durch, dass man danach lebt. Das beinhaltet auch, dass wir Leute ansprechen, die offensichtlich nicht danach leben. Und in allen Belangen, wo wir entscheiden, haben wir nicht das Recht als Leitung da hineinzufunken und da irgendwie Einfluss zu nehmen. Das Recht haben wir nicht und das dürfen wir nicht tun. Also Schoko oder Vanille kann jeder selbst entscheiden. Aufrichten und durchsetzen der Ordnungen Gottes. Daran schließt sich irgendwie an das Thema Ermahnen und Konfrontieren. Das ist nicht ganz so angenehm und das fällt uns schwer, nach wie vor. Aber es gehört dazu und es ist biblisch. Lasst uns dazu Schriftstellen anschauen aus Timotheus 1,9. Nein, Titus, Entschuldigung, Titus 1,9. Da steht, der an der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, also der Älteste, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die widersprechenden zu überführen. Das ist die eine Stelle, Titus 1,9. Und die zweite Stelle, 2. Timotheus 4,2. Predige das Wort, stehe bereit zur gelegener, ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Titus 1,13. Wir müssen ein bisschen schneller machen jetzt, die Zeit läuft davon. Aus diesem Grund, weise sie streng zurecht. Das ist eine Anweisung an Titus, weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund seien und nicht auf jüdische Formeln und Gebote von Menschen achten, die sich von der Wahrheit abwenden. Die Motivation der strengen Zurechtweisung ist, damit Leute sich nicht von der Wahrheit abwenden. Das ist die Motivation. 1. Timotheus 4,13. Bis ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Hebräer 13,22. Ich bitte euch, Brüder, ertragt das Wort der Ermahnung. Sprüche 15,5. Ein Narr verschmäht die Zucht seines Vaters, aber wer die Zurechtweisung beachtet, ist klug. Oder Sprüche 12,1. Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Sprüche 29,15. Ruhe und Ermahnung geben Weisheit, aber ein sich selbst überlassener Junge macht seiner Mutter Schande. Also auch Ermahnung und Zurechtweisung ist biblisch, ist Pflicht und Aufgabe einer Leitung, einer Ältestenschaft. Wenn das nicht geschieht, wird der Teufel Einfluss gewinnen im Leben von Menschen, letzten Endes in der Gemeinde. Menschenfurcht oder Menschengefälligkeit ist ein großer Feind jeder geistlichen Leitung. Also das ist etwas, was wir uns nicht leisten dürfen oder leisten können. Wir müssen Menschenfurcht in unserem Leben den totalen Krieg erklären und Menschenfurcht zu unserem Feind machen. Die Frage in einer neutestamentlichen Gemeinde, ob wir ein Leben führen nach den Maßstäben Gottes oder nicht, das ist nicht mehr Privatsache. Leute argumentieren, ja, das ist meine Privatsache, das geht dich ja gar nichts an. Und das ist irgendwie so eine wichtige, grundsätzliche Aussage. Wenn wir in einer biblischen Gemeinde sind und sein wollen, dann ist es nicht unsere Privatsache, ob wir in den Ordnungen Gottes leben oder nicht. Und ermahnen und konfrontieren sind Aufgaben einer Leiterschaft. Ich habe gerade noch einen Hinweis vom Hartwig zu dem Thema Ordnungen Gottes etablieren. Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, dass junge Leute sich kennenlernen, um mal zu heiraten. Eine Ältestenschaft hat nicht das Recht zu sagen, du heiratest den oder die. Oder noch schlimmer, der Herr hat mir gezeigt, du sollst. Das ist Manipulation, das ist geistlicher Missbrauch. Hütet euch vor solchem Zeug. Aber das Wort ist ganz klar, dass ein Gläubiger keinen Ungläubigen heiratet. Und das erlauben wir nicht. Und das verbieten wir, weil das Wort da ganz klar ist. Wir können nicht unter einem Joch gehen mit einem Ungläubigen. Und ein Joch spannt zwei zusammen, ist ein totales Bild auf Ehe. Also wir haben hier ein ganz bildliches Beispiel. Hier gibt es einen Spielraum, der ist ganz klar vom Wort abgegrenzt. Ein Gläubiger heiratet eine Gläubige. Also wenn beide gläubig sind, dann ist das ihre Entscheidung, ob sie heiraten oder ob sie was miteinander beginnen. Ihre Entscheidung. Wir dürfen nicht mit solchen geistlichen Aussagen oder scheinbar geistlichen Aussagen sagen, der Herr hat uns gezeigt, das ist deine Frau oder dieser Mann, den sollst du heiraten. Das ist verkehrt. Natürlich, wenn wir ein ganz enges Verhältnis zu dieser Person haben, eine ganz freundschaftliche Beziehung, kann es durchaus sein, dass die Person uns fragt, sag mal, was hältst du von dem und dem für mich oder von der und der? Und wir können sagen, meine Gedanken sind die und die. Aber wir dürfen niemals jemand sagen, du musst den oder du musst die heiraten. Das ist verboten. Aber einen Ungläubigen, mit einem Ungläubigen eine Beziehung beginnen, das erlaubt das Wort nicht. Da ist das Wort eindeutig. Und damit gibt es das nicht in einer neutestamentlichen Gemeinde. Was geschieht, wenn wir das erlauben? Eine gläubige Person heiratet eine Ungläubige und die sind dann in der Gemeinde. Nun ist es eine große Illusion von allen Leuten, die irgendwie verliebt sind oder auf dem Gebiet irgendwie da Feuer gefangen haben, dass der andere sich durch sie bekehrt. Das haben wir öfters gehört, ja, den führe ich zum Herrn und der Herr wird das alles gut machen. Nun ist es statistisch so, dass das extrem selten passiert. Und wir hatten da mal, weiß nicht mal, wo ich die Predigt gehört habe oder wo das war, aber ich erinnere mich daran, dass das mal jemand sehr plastisch dargestellt hat. Nehmen wir an, die gläubige Person steht auf dem Tisch. Oder ich stelle mich mal auf den Tisch, um euch das genauso zu zeigen. So, und da fragt es jetzt die ungläubige Person. Und wir ziehen jetzt. Wer wird wen wohin ziehen? In der Regel wird der Frank mich herunterziehen Und ganz, ganz selten wird es gelingen, dass ich einen Frank hier hochziehe. Obwohl der Frank nicht übergewichtig ist. Also das nochmal an diesem Beispiel deutlich gemacht, wie wir Ordnung in Gottes etablieren. Das ist ganz klar, ungläubig funktioniert nicht. Aber das andere Extrem ist, dass Leitungen da reinfunken, wer wen da heiratet und Dinge verkuppelt werden oder zusammengebastelt werden mit Prophetien und was der Herr angeblich geredet hat. Das dürfen wir nicht. Ich möchte noch zwei Schriftstellen nennen zum Thema Menschenfurcht. Sprüche 29, 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Das ist wahr. Wenn wir uns leiten lassen von Menschenfurcht, wir tappen in eine Falle. Und der Vers in Sprüche 28, Vers 23. Wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Die Geschwister schätzen das, wenn wir die Wahrheit sagen in Liebe. Auch wenn es nicht immer sich so super genial anfühlt. Aber wenn unsere Motivation sauber ist und wir unangenehme Dinge sagen in Liebe, dann wird dieses Wort eintreffen, wer einen Menschen zurechtweist, findet letztlich mehr Gunst als einer, der mit der Zunge schmeichelt. Also dem entgegen steht der Geist des Humanismus und das ist der geistliche Feind Nummer 1 in Deutschland. Wir dürfen die anderen ja nicht verurteilen. Wie willst du wissen, was in seinem Herzen ist? Wenn jemand monatelang seine Bibel nicht anfasst und nie irgendwelche Gebetszeiten hat, dann kann ich beurteilen, dass sein geistliches Leben kurz vorm Sterben ist. Das kann man beurteilen. Genauso wie wir beurteilen können, wenn meine Reifen total abgefahren sind, ist es wahrscheinlich, dass irgendwann die Reifen platzen oder ich irgendwie einen Nagel eben eher einfahre, als wenn die Reifen neu sind. Diese Frage, willst du mir meinen Glauben absprechen? Wir sollen ja nicht richten. Mein Privatleben geht niemand etwas an. Hast du keine Sünde? Genau. In solchen Ermahnungsdingen wird es schnell umgedreht. Leute, die sich nicht ermahnen lassen wollen, die störrisch sind, hart sind in ihrem Herzen, greifen dich an. Deshalb leiden wir im Team. Dann brauchen wir uns nicht selbst verteidigen, das machen dann die anderen für uns. Deshalb sind wir da unter gutem Schutz. Vielleicht haben wir noch so ein paar praktische Details, wie wir ermahnen und konfrontieren. Vielleicht macht das noch Sinn, so kurz vorm Ende. Es gibt so Stufen von Ermahnung, so habe ich das mal genannt. Also das ist jetzt nicht unbedingt so das große Gesetz. Stufen oder Phasen von Ermahnung. Also die erste Stufe ist gutes Vorbild geben. Ganz wie Ermahnung in einer funktionierenden Gemeinde läuft darüber, irgendeiner erzählt was von sich, du hörst das und checkst, oh, das ist ja in meinem Leben irgendwie schräg. Da muss ich umkehren, da muss ich was in Ordnung bringen. Der andere, der was von sich erzählt hat, hat es gar nicht registriert. Das war schon eine Ermahnung für dich. Deshalb legen wir so viel Wert auf Hausgruppen und das ist das eigentliche Gemeindeleben. Und wenn man dort miteinander lebt, in verbindlichen Beziehungen, schon durch das, was der andere erzählt, was er erkannt hat oder wo er schwach war oder wo er stark ist, schon das wirkt auf uns und wenn wir weich sind, sind das schon die Ermahnungen, die uns korrigieren. Der andere erzählt, hey Mensch, ich habe im Wort Gottes das und das entdeckt und da habe ich mir mal Zeit genommen, dieses Thema zu studieren und da hat mir der Herr das und das aufgeschlossen. Und du checkst, au, wann habe ich denn das letzte Mal ein Wort gelesen? Und da hast du schon eine Ermahnung, das hat gar niemand gemerkt. Also das ist 96% der Ermahnung in einer Gemeinde. Und jetzt reden wir noch über 4% höhere Stufen der Ermahnung. Nächste Stufe ist persönliches Gespräch unter vier Augen. Und nächste Stufe ist Gespräch mit den Ältesten. Also, was tue ich, wenn ich als Leiter Fehlentwicklungen sehe oder unbiblische Sichtweisen oder sündhafte Gewohnheiten in meinem Verantwortungsbereich? oder bei mir anvertrauten Geschwistern. Was tue ich dann? Das erste ist Gebet. Das brauchen wir natürlich für die Person, aber auch für uns selbst. Wir beginnen für die Person zu beten, damit der Heilige Geist unser Herz dort in Ordnung bringen kann und unsere Motivation in Ordnung bringt. Dass da nicht Dinge mitschwingen von Rache oder von dieser falschen Verurteilung, dass wir sagen, na gut, die Person, das wird sowieso nichts, abgehakt, die ist so, wird sich nie ändern, weg. Das dürfen wir nicht tun. Und du kannst nicht eine Person verurteilen und für sie beten. Also das geht einfach nicht zusammen. Und wenn du aufrichtig für eine Person betest, dann wird offenbar, wenn du in deinem Herzen auf die Person Zorn oder Groll oder Ärger hast. Also brauchen wir das Gebet für die Person auch erstmal für uns, um zu checken, was hat mich da vielleicht angemacht, wo bin ich da zornig, und um das unters Kreuz zu bringen, um dich davon befreien oder eben dir das vergeben zu lassen. Also wir verbringen zuerst Zeit im Gebet, danken für die entsprechende Person, damit unsere Motivation in Ordnung kommt, in irgendeiner Weise weiter aktiv zu werden. Durch das Gebet empfangen wir göttliche Sicht, kann der Heilige Geist uns Gedanken geben, dass wir das wirklich realistisch einschätzen können. Verhält sich das tatsächlich so? Sehe ich das zu krass? Sehe ich das zu mild? Ist meine Sicht richtig? Und es braucht Gebet, dass der Heilige Geist uns das irgendwie deutlicher machen kann. Und das beraten wir dann auch im Team, vertagen manche Dinge und beraten uns dann wieder, was wir so im Gebet irgendwie empfangen haben über so einen Sachverhalt. Eine nächste Maßnahme ist, wenn es so um Fehlentwicklungen geht, dass wir richtige Lehre zu diesem Thema geben, damit Personen wissen, aha, so ist es richtig. Dinge laufen auch verkehrt aus Unwissenheit heraus oder aus Gedankenlosigkeit heraus. Also muss Lehre kommen, wie es richtig geht. Und Lügen werden immer offenbar durch Wahrheit, weil das Wort kann eben trennen, Lüge von Wahrheit, und kann trennen, Mark und Bein, Seele und Geist. Das Wort kann überführen und zurechtweisen, und das birgt wieder die Möglichkeit von Umkehr oder Erkenntnis in sich. Gebet, biblische Lehre. Dann käme persönliches Gespräch, wo wir Dinge ansprechen. Und hier gilt, was die Bibel sagt, wir reden die Wahrheit in Liebe. Diese beiden gehören zusammen. Wenn wir nur uns auf Wahrheit konzentrieren und die Liebe damit weglassen, wird die Wahrheit zerstörerisch wirken. Wenn wir nur uns auf die Liebe konzentrieren und die Wahrheit weglassen, dann begeben wir uns auf ein gefährliches geistliches Gebiet von Heuchelei und von Lügen. Wir werden nicht auf den Grund der Sache vordringen können. Also so gehören Wahrheit und Liebe zusammen. Steht Epheser 4, 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe. Oder Epheser 4, 25. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Was für Heuchelei haben wir in den Gemeinden und wie füllen wir uns gegenseitig die Taschen? Also das persönliche Gespräch, die Bibel sagt, dass mit einer Person irgendwie keine Änderung oder keine Sache herbeiführt, dass sich etwas zum Richtigen, zum Guten hinwendet, dann ist das Gespräch mit mehreren oder mit allen Ältesten. Und für diese Art Gespräch habe ich einfach noch ein paar Stichpunkte, so ein paar ganz praktische Gedanken. Also so ein Gespräch führen wir nie aus einer spontanen Situation heraus. Nie impulsiv durch einen Vorfall in so ein Gespräch starten. Weil wir brauchen die Vorbereitung von Gebet, drüber nachdenken und abstimmen eventuell mit dem anderen Leiter. Also nie spontan in so ein Gespräch einsteigen. Beratung mit anderen, mit dem Ehepartner oder mit den anderen Leitern oder mit denen, der die Hausgruppe mitleitet. Dabei achten wir darauf, dass Tratsch und Klatsch über Geschwister verboten ist. Also das bleibt dann in unserem Leitungskreis. Das darf nicht irgendwie Runden machen außerhalb unseres Leiterkreises. Das soll keinen Klatsch über Leute in der Gemeinde geben. Stell sicher, dass du für das Gespräch genügend Gebet vorbereitet hast oder im Gebet dich genügend vorbereitet hast. Übernimm wichtige Informationen oder Sachverhalte nicht ohne Prüfung, ob die tatsächlich so richtig sind und so stimmen. Dann sagt die Bibel, wir dürfen nicht parteiisch sein. Das sagt Paulus zum Timotheus, 1. Timotheus 5,19. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil befolgen und nichts aus Gunst tun sollst. Also nicht parteiisch, nicht politisch rechnen. Wenn wir den jetzt ermahnen, könnte der beleidigt sein, dann haben wir da keinen mehr am Lobpreisteam. Und der spielt so gut Gitarre. Und wenn der jetzt aufhört, weil er beleidigt sein könnte, fehlt uns da ein Gitarrist, also lassen wir es lieber sein. Wenn wir die Person ermahnen, dann ist die Gefahr, die schmeißt alles hin und da wir dafür keinen haben, lassen wir es lieber weg. Lasst uns ja nicht leiten von solchem Gedankengut. Nicht fürchten und die Dinge beim Namen nennen. Sorge bei ernsten Gesprächen für einen geschützten Rahmen. Also in solchen Gesprächen sollten nicht 5-mal Kinder reinkommen, 10-mal Handys klingeln. Es sollte ein geschützter Rahmen sein. Wir stellen niemand bloß in so einem Gespräch. Wir führen im Gebet einen geistlichen Kampf für die Problemleute. Wir vergessen nicht, dass unser Kampf nicht gegen die Menschen ist, sondern gegen die Mächte dahinter. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir wachsen in der Sicherheit im Herrn, auch wenn wir persönlich angegriffen sind. Deshalb hatte ich das vorhin als ersten Punkt. Wir sind vor dem Herrn als Leiter. Und wir dürfen nicht das Ziel einer Konfrontation aus den Augen verlieren. Nämlich, dass der Geist der Wahrheit in Wahrheit führen kann. Das ist das Ziel. Menschen sind im Irrtum oder in Lügen oder auf Abwegen. Das Ziel ist, dass sie wieder zurückkommen zur Wahrheit, dass sie in Ordnung kommen. Das Ziel ist nicht ihre Zerstörung oder sie klein zu machen oder dass am Ende allen klar ist, wer der Chef ist. Das Ziel ist, dass sie zurückkommen zur Wahrheit. Es geht nicht um unsere persönliche Genugtuung. Und sei bereit zu vergeben und trage niemand etwas nach. Darin müssen wir als Leiter wachsen und in dieser Disziplin müssen wir zur Höchstform auflaufen, bereit sein zu vergeben. Ja, jetzt ist es schon wieder um 6, ne? In ein paar Minuten möchte ich noch ein Beispiel erzählen zu dem Thema Ermahnung vor der Gemeinde. Weil das ist wunderbar demonstriert, dass die Ordnung Gottes funktionieren und das totaler Segen in den Ordnungen Gottes ist. Und das ist ja ein Thema, wo uns schon irgendwie die Gänsehaut befällt. Allein der Gedanke, ich könnte ermahnt werden vor der ganzen Gemeinde im Sonntagsgottesdienst mit 30, 40 Gästen. Möchte ich erzählen, wir haben ein Ehepaar in der Gemeinde, kommen aus sehr einfachen Verhältnissen. Der Mann war früher Alkoholiker viele Jahre, dadurch hatte die Familie sehr viel zu leiden. Sie kommen zu uns, als er schon frei war und nicht mehr Alkohol trank und nahm eine sehr gute Entwicklung. Und dann durch das näher Kennenlernen und integriert sein in die Hausgruppe, traten doch noch so einige Sachen zutage, die nicht so ganz christlich sind. Und es kam also so ans Licht, dass sie doch sich gegenseitig mal ordentlich eine austeilen. Erst klang es so, als ob er nur sie ab und zu mal schlägt, aber sie versicherte uns, sie würde da nicht nur einstecken. Und sie erzählten mir das und konnten da auch irgendwie ein bisschen drüber lachen. Und ich dachte, meine Güte, wir haben Leute in der Gemeinde, die sich tatsächlich zu Hause ab und zu verprügeln. Irgendwie passt das nicht so ganz in eine neutestamentliche Gemeinde. Und in dem Wesen des Mannes war sehr viel Jähzorn verankert. Und da konnten wirklich Dämonen auf ihn Klavier spielen in bestimmten Situationen. Und es äußerte sich auch daran, dass er eine extrem undeutliche Aussprache hatte. Also sprich, kaum jemand von uns konnte sich mit ihm unterhalten. Man hat ihn einfach nicht verstanden. Bitte? Das lag nicht am Sächsisch. Das verstehen wir ja. Gott hat aber schon übernatürlich eingegriffen und sein Hausgruppenleiter sagt, ich verstehe ihn. Und das fand ich schon irgendwie genial, weil ich habe kein Wort verstanden, wenn er was sagte. Und die Entwicklung verschlimmerte sich, die Konflikte zu Hause wurden größer, er sprach wildeste Drohungen aus gegen seine Frau und dann flog auch mal ein Beil. Und da war für uns der Punkt gekommen, wo wir dann gewusst haben, jetzt greifen wir ein als Ältestenschaft, das ist jetzt für unseren Hausgruppenleiter eine Nummer zu groß. Wir müssen jetzt Autorität ausüben, wir müssen damit umgehen. Wir können nicht erlauben, dass Ehemänner nach ihren Frauen Beile werfen. Das geht einfach nicht mehr. Dem voraus ging eine längere Entwicklung, dass die Hausgruppenleiter viel mit ihm da sprachen und mit ihm arbeiteten und da war wenig Besserung. Es ging immer mal etwas besser und dann gab es wieder Auslöser und das ganze Ding sank zurück und war irgendwie furchtbar und schlimm. Und für eine kurze Zeit zog die Frau auch aus, ging dann wieder zurück zu ihm. Wir haben uns getroffen mit den beiden, haben das angesprochen, haben ihnen das vor Augen gehalten, dass das Gott total betrübt und haben ihm auch gesagt, du darfst auf die Art und Weise deine Frau nicht bedrohen, das ist absolut verboten. Und wenn du damit nicht aufhörst, wir werden dich anzeigen bei der Polizei. Das darfst du nicht tun. Und diese Drohungen, ich gehe wieder saufen mit meinen Kumpels und so weiter. Das fruchtete nicht sehr und auch nicht besonders. Und wir als Älteste haben uns beraten und gebetet und wir kommen an den Punkt, ja, wir sind jetzt an der Stelle angelangt, wo das Wort sagt, Ermahnung vor der Gemeinde. Und dieser Tag kam, Frank hat es in die Hand genommen und wir haben das vorher mit ihm besprochen, die Bibel sagt das so und wir werden jetzt der ganzen Gemeinde erzählen, was bei euch abläuft und wie es bei euch zugeht. Und er war dann bereit dazu, das mitzumachen, hat sich darauf auch vorbereitet und wir haben gesagt, am besten ist es, dass du erzählst, was bei euch abläuft. Das kommt jetzt ans Licht, das kommt jetzt vor die Gemeinde. Wir machen das, weil das Buch das so sagt. Wir fühlen uns da alle mit zittrigen Knien dabei. Und das ist nicht toll, aber das Wort ist das Wort und das regiert. Leider war ich an dem Sonntag unterwegs, aber man hat mir erzählt, und das ist schon das erste Wunder, er hat selber erzählt, wie es um sie steht, und so deutlich, dass man ihn verstehen konnte. Und das war schon ein geistlicher Durchbruch, weil ich glaube, dass es Dämonen waren, die seine Sprache so entstellt haben. Und hat erzählt, was war, und dass ihm das leid tut, und dass er davon frei werden will, und dass er davon umkehrt. Und das war wirklich ein Moment von Furcht Gottes. Konntest du anfassen in dem Moment. Und wenn sowas geschieht, das war das zweite Mal, wir haben auch noch in einer anderen Situation jemanden vor der Gemeinde ermahnt mit demselben positiven Ausgang. Dort kommt Heiligkeit und Furcht Gottes. Niemand im ganzen Saal, auch von den Gästen, war da irgendwie hämisch oder spottend oder hat sich da erhoben oder irgendwie sie verachtet, die sich da vorn hinstellen. Und ich kann noch nicht mal genau erklären, warum. Aber Fakt ist, dass seit dieser Ermahnung vor der Gemeinde ihre Ehe extrem besser ist, viel besser. Und dass diese Totalausfälle seitdem nicht mehr stattgefunden haben. Und ich habe rückgefragt, weil wir regelmäßig in Kontakt sind mit unseren Hausgruppenleitern, wie geht das mit ihm? Weil er hat auch sehr viel geschimpft auf die Regierung und hatte einen üblen Wortschatz. Das kann ich hier echt nicht wiederholen. Und ich sage, wie ist das? Er hat manche Hauskreisabende geschmissen mit seinem Zorn auf die Regierung. Und er sagt seitdem nicht ein einziges Mal. Es fühlt sich für uns krass an und es ist total gegen den Geist des Humanismus. Wie kann man sowas machen? Das Wort sagt es und es funktioniert. Wir hatten in zwei krassen Situationen und es hat beide Male die Menschen gerettet. Beide Male hat es die Menschen gerettet. Das Wort Gottes ist wahr und es funktioniert. Lass uns danach handeln. Amen. Amen.